Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte Sie mit hineinnehmen in eine Geschichte. Zwei Männer sind gemeinsam zu Fuß unterwegs und sie laufen nebeneinander her. Es liegt ein steiniger Weg vor ihnen, der sie leicht bergauf führt. Die Männer schauen sich nicht an, die Männer unterhalten sich auch nicht. Es herrscht Stille. Nichts als Steppe rechts und links des Weges, karge Sträucher am Wegesrand und weitere Berge und Hügel um sie herum. Die Sonne scheint ungehindert auf sie herab und es sind nur ihre Schritte zu hören. Vertrocknete Pflanzen unter ihren Füßen, die knirschende Geräusche von sich geben, wenn sie darüber laufen. Durch ihre Schritte setzen sie Steine in Bewegung, die man herabkullern hört. Einer der beiden Männer trägt Feuer und ein Messer mit sich. Der andere Mann, wesentlich jünger, er trägt Holz auf seinen Schultern, das mit einem Strick zusammengebunden ist. Es ist irgendwie ein seltsames Bild, das die beiden da von sich geben. Gerade der Gesichtsausdruck des älteren Mannes macht irgendwie nachdenklich. Nach ziemlich langer Zeit des schweigenden Nebeneinanderherlaufens ein Räuspern, dann eine kurze Pause. Mein Vater. Der jüngere Mann unterbricht das lange Schweigen und will wissen, warum der ältere Mann so nachdenklich aussieht und was ihn beschäftigt. Dieser blickt langsam vom steinigen Weg auf. Er bleibt intuitiv stehen, schaut dem jungen Mann plötzlich wach in die Augen. Hier bin ich, mein Sohn. Er erwidert den Blick seines Sohnes aufmerksam und aufrichtig. Der junge Mann bleibt nun ebenfalls stehen, schaut zu seinem Vater auf, in sein sonnengeprägtes Gesicht, in seine dunklen braunen Augen, die sonst so viel Liebe und Herzlichkeit ausstrahlen. Doch heute ist etwas anderes in seinem Blick zu erkennen, das er nicht zuordnen kann. Er fragt, wir haben ein Messer dabei, wir haben Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Mein Sohn, der nachdenkliche Blick kehrt wieder in sein Gesicht zurück. Es fiel ihm sichtlich schwer, dem Blick seines Sohnes standzuhalten. Aber er tat es und antwortete ihm, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer. Dann richtete er seinen Blick wieder kurz hinauf, hoch zu den Bergen vor ihnen, hinauf zur Spitze des Berges und dann wieder auf den Weg vor seinen Füßen. Und er setzt sich langsam wieder Schritt für Schritt in Bewegung. Der junge Mann blickt hinter ihm her. Die knirschenden Schritte hallen wieder in seinem Kopf wider. Er schaut ziemlich verwirrt drein. So kannte er seinen Vater nicht. So komplett in Gedanken versunken. Bei ihren sonstigen Wanderungen hat er gern von früheren Reisen erzählt, was er alles erlebt hat, was er alles mit Gott schon erlebt hat, wie Gott ihn berufen hat, wie Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat. Ja, er hat ihm oft von den Verheißungen erzählt, die Gott ihm gegeben hat, dass er ihn zu einem großen Volk machen will, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel sind. Bei diesen Gedanken sah er seinen Vater bereits weit, weit vor ihm auf dem Weg. Er schüttelte die Gedanken ab und lief schnelleren Schrittes los, um ihn doch wieder einzuholen. Als sie wieder auf einer Höhe miteinander waren, dachte Isaak über die Worte seines Vaters nach. Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer. Er hätte so gern weiter nachgehakt, was er damit wohl gemeint haben wollte. Er tat es aber nicht mit einem Blick auf ihn. Und so liefen sie weiter nebeneinander her, schweigend. Ab und zu den Blick hebend auf den Weg, der vor ihnen lag, und dann wieder der gesenkte Blick auf den Boden vor ihren Füßen. Steine, verbrannte Sträucher, einen Schritt nach dem anderen. An dieser Stelle wagen wir es, einen Schritt von der Geschichte zurückzutreten. Hier bin ich. So hat Abraham, der ältere Mann in der Geschichte, seinem Sohn Isaak geantwortet. Zu Beginn der Reise standen eben diese Worte, als Gott ihn gerufen hat und ihm den Auftrag gegeben hat, mit seinem Sohn loszuziehen. Dieses »Hier bin ich« sagt Abraham nicht einfach nur so neben dahin. Es beinhaltet ein »Ja, ich halte inne in dem, was ich tue. Ich lege das, was ich in der Hand habe, beiseite und bin ganz Ohr bei dem, was mir gesagt wird.« Es beinhaltet die Bereitschaft, wirklich hinzuhören und bereit dafür zu sein, zu tun, was gesagt wird. Gott ruft die Menschen bei ihrem Namen. Er kennt ihre Namen. Und oft ist es so, dass Gott die Namen sogar zweimal hintereinander ruft, um es zu betonen und die Person wirklich merkt, hey, du bist gemeint. Und der Mensch signalisiert dann mit seiner Antwort die Bereitschaft zu handeln und aktiv zu werden. Nach jedem Hier bin ich Moment steht ein Auftrag Gottes. Gott ruft den Menschen bei seinem Namen, Abraham. Er hört Gottes Stimme und antwortet mit Hier bin ich. Mit dieser Antwort signalisiert er, bereit ist zu tun, was Gott ihm sagen wird, egal was es ist, und mit der Bereitschaft loszugehen, wo auch immer Gott ihn hinschicken wird. Und was er auch verlangen wird, das ist Gehorsam. Aber mit diesem Gehorsamsein ist es doch auch immer so eine Sache für sich. Gerade wenn man Gott nicht wirklich versteht, sich fragt, ist es jetzt wirklich Gott, der zu mir spricht, nicht weiß, warum er einem etwas sagt oder aufs Herz legt oder warum er einfach still bleibt und schweigt. Und dieses Gehorsamsein hat etwas auch mit Vertrauen zu tun. Und damit denjenigen zu kennen oder überhaupt kennenlernen zu wollen, den man da folgt. Wenn wir Gott vertrauen wollen, dann ist es gut zu wissen, wer er ist, sich auf den Weg machen zu wollen, das herauszufinden, Gott zu bitten, sich einem zu zeigen, sich selber dazu durchzuringen, Gott wirklich begegnen zu wollen und nicht vor ihm davonzulaufen, seine Gegenwart zu suchen und sie auszuhalten. Abraham ist so jemand, der das tut. Er läuft nicht vor Gott davon, sondern er sucht seine Gegenwart. Selbst als er den Auftrag bekommt, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und dann steht er einfach nur, da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Gott spricht zu Abraham, er hört zu, packt die nötigen Dinge zusammen und dann geht er einfach los. Wir können nichts davon lesen, wie es Abraham ging. Wie lange er vielleicht hin und her überlegt hat, was er tun soll, was er für Fragen in seinem Kopf hatte. Isaak, seinen einzigen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, und den soll er nun opfern. Wir lesen nichts davon, dass Abraham Gott in Frage stellt. Abraham ordnet seinen Willen dem von Gott unter. Abraham sagt sich, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann geht er los gemeinsam mit Isaak. An dieser Stelle möchte ich eine Parallele zu Jesus ziehen. Wir befinden uns ja mitten in der Passionszeit, eine Woche vor Palmsonntag, an dem Jesus in Jerusalem einziehen wird und dann am Kreuz sein Leben zu geben. Der Sonntag, bevor Jesus im Garten Gethsemane niederkniet und zu seinem Vater betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus hat sich auch auf den Weg gemacht, genauso wie Abraham und Isaak, auf einem Esel mitten in die Stadt hinein, in der sein Todesurteil gesprochen werden wird. Auch bei Jesus wissen wir nicht, was er sich für Gedanken gemacht hat. Bei seinem Einzug in Jerusalem hat eine Menschenmenge am Wegesrand Palmzweige in den Händen, mit denen sie wedeln. Auch da wissen wir nicht, welchen Gesichtsausdruck Jesus hatte in diesem Moment. Ob er vielleicht freudestrahlend durch die Menge geritten ist oder, was ich mir eher vorstellen kann, ob er wie Abraham auch nachdenklich geschaut hat, in sich gekehrt, traurig, vielleicht tragend, genau wissend, was kommen wird, dass er die Schuld all dieser Menschen, die ihn gerade bejubeln, tragen wird, dass er ans Kreuz genagelt werden wird, für jeden Menschen, der dort auf der Straße steht, vor Jerusalem und auch heute bei uns. Dass wir in Beziehung mit Gott, unserem Vater, leben können. Jesus macht sich dazu auf den Weg, uns zu begegnen, den Weg dazu frei zu machen, dass Versöhnung geschehen kann. Welchen Gesichtsausdruck von Jesus sehen Sie vor sich, wenn Sie sich ihn vorstellen, wie er in die Stadt hineinreitet? Jesus wusste genau, was zu tun ist, was er zu tun hat. Abraham wusste auch, was er zu tun hat. Beide haben es von Gott erfahren. Bei Abraham ist es so, wenn Isaak stirbt, dann ist auch Abrahams Zukunft dahin. Seine Versorgung im Alter, wie auch die Verheißung, die er eigentlich einst von Gott bekommen hat. Abraham kannte Gott sehr gut. Und er wusste aus Erfahrung, dass Gott vertrauenswürdig ist, unabhängig davon, ob er nun versteht, was Gott von ihm will oder nicht, sondern Abraham tut es aus Vertrauen. Und wenn wir Gott unser Vertrauen aussprechen, dann sprechen wir ihm gleichzeitig aus, dass wir nicht verstehen müssen, was Gott tut. Gott hat gewusst, warum er Abraham mit Isaak zur Opferung losgeschickt hat. Das erscheint im Licht der vorherigen Verheißung völlig abwegig, aber wir können uns an Gott halten, unabhängig davon, ob wir das nun verstehen, was er sagt oder aufträgt, oder ob wir tausende Fragezeichen im Kopf haben. Und genau darin besteht Nachfolge, wie wir sie von Jesus gelehrt bekommen haben. Ihm nach, im Vertrauen, nicht im Verstehen, sondern im Glauben daran, Gott ist da und weiß, was er tut und wozu er uns herausgefordert hat. Und er geht mit uns mit. Tauchen wir wieder ein in die Geschichte, zurück zu Abraham und Isaak. Die beiden sind inzwischen oben auf dem Berg angekommen. Isaak hat das Holz von seinem Rücken genommen und Abraham hat einen Altar gebaut und das Holz darauf aufgeschichtet. Jetzt ist alles bereit, das Brandopfer darauf zu legen. Isaak schaut sich doch ziemlich suchend um. Abraham atmet schwer aus. Er zeigt Isaak an, dass er derjenige ist, der gleich verbrannt und als Opfer dargebracht werden soll. Isaak mit weiteren Fragen in den Augen, sein Gesichtsausdruck völlig erstarrt. Er versteht nicht. Er versucht noch irgendwie den Gesichtsausdruck seines Vaters zu lesen. Irgendwas liegt da drin, irgendwas Bestimmtes. Ein letzter Funken von Vertrauen auf etwas, das Isaak noch nicht sieht. Vielleicht noch nicht mal Abraham selbst sieht. Jetzt nimmt Abraham den Strick, mit dem zuvor das Holz auf dem Rücken Isaaks zusammengebunden war, in die Hände. Er beginnt, Isaak zu fesseln. Isaak steht wie erstarrt vor seinem Vater und lässt es geschehen. Er wagt es nicht, sich zu rühren. Abraham hilft seinem gefesselten Sohn, auf den Altar zu steigen. Isaak versteht weiterhin nicht, aber er lässt es geschehen und wehrt sich nicht. Er vertraut seinem Vater. Ihre Blicke treffen noch einmal aufeinander. Im Blick Abrahams ist Liebe zu erkennen, aber genauso Traurigkeit und eine Entschuldigung für das, was gleich folgen wird. Schmerz, Angst. Isaak liegt auf dem Altar und es fallen keine weiteren Worte. Es ist absolut still um sie. Abraham greift mit seiner Hand zum Messer und zieht es langsam aus seiner Vorrichtung heraus. Dieses Geräusch zerschneidet förmlich die Luft. Abrahams Gedanken fahren Karussell. Er vertraut Gott, er weiß, es war Gott, der zu ihm gesprochen hat. Es war zu deutlich, als dass er es hätte einfach ignorieren können. Erst die Verheißung, all die Jahre Nachkommen wie Sterne am Himmel zu bekommen und jetzt diese Aufforderung des Opfers. Abrahams Beziehung zu Gott ist in den Jahren immer enger geworden und er hat gelernt, auf ihn zu hören, Gottes Stimme in sich wahrzunehmen. Er hat sich mit seinem Leben Gott zur Verfügung gestellt, sich ihm völlig hingegeben. Nichts anderes soll über der Beziehung von ihm zu Gott stehen. Seine Liebe zu seinem Sohn Isaak ist unermesslich, aber Gott steht darüber. Abraham lässt Isaak innerlich los und verabschiedet sich von seinem Sohn. Gottes Wille geschehe, nicht meiner. Abraham hatte Angst. Isaak hatte Angst. Jesus hatte Angst. Und sie wenden sich in ihrer Angst an Gott. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Isaak liegt auf dem Altar. Jesus hängt am Kreuz. Jesus gibt sein Leben am Kreuz hin für uns. Gott gibt seinen eigenen Sohn hin für uns. Er macht sich auf den Weg, uns zu begegnen. Jesus geht durch die Angst und durch den Schmerz hindurch, nimmt unsere Schuld auf sich. Das, was wir falsch gemacht haben und falsch machen, er ist da und er bleibt da. Er schaut uns mit liebevollem Blick an, hält uns seine offenen Arme entgegen und möchte uns in seine Arme nehmen und uns Ruhe schenken, Trost spenden und uns einfach da sein lassen. Genau das können wir bei Abraham sehen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Gott verspricht, ich werde dir geben, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Gleichzeitig fragt er aber auch, möchtest du dich mir hingeben? Jesus ist gekreuzigt worden. Isaak liegt auf dem Altar, lebend. Abraham steht immer noch da mit dem Messer in der Hand, dem Altar zugewandt, auf dem Isaak gefesselt liegt. Doch da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lass es sein, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er sah einen Weg raus aus dieser Situation. Abraham ging hin, nahm den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Gott ist Abraham darin gnädig. Er verschont Abrahams Sohn, zeigt ihm aber gleichzeitig auf, welchen Weg sein Sohn einmal gehen wird. Es passieren Dinge, die wir nicht gut finden. Und dennoch tut Gott manches oder lässt sie aus unserer Perspektive einfach zu. Den Weg, den Gott Abraham aufgezeigt hat, aus dieser Situation herauszukommen, seinen Sohn zu opfern, den Weg ist er selber gegangen. Gott gibt sich für uns hin und opfert seinen eigenen Sohn für uns. Er hält nichts zurück. Er lässt völlig los und nimmt den ganzen Schmerz auf sich. Aus Römer 8, Vers 32 lesen wir, was Gott Abraham im letzten Augenblick erspart hat, das hat er sich selbst nicht erspart. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und hier wird die Einzigartigkeit des Textes deutlich, die Parallele von Abraham zu Isaak und Jesus. Gott hat es sich nicht erspart, seinen eigenen Sohn zu opfern, selbst durch den Tod durchzugehen, um ihn selber zu besiegen. Bei der Opferung Isaaks wird direkt zu Beginn der Geschichte erwähnt, Gott versuchte Abraham. Er stellt ihn auf die Probe. Auch bei Jesus wissen wir, dass es gut ausgeht und dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht. Doch wie ist es bei unseren eigenen Situationen, wo wir das Ende noch nicht kennen, wo wir auf unsere schwierigen Situationen schauen, was erwarten wir da von Gott, was erhoffen wir uns, was soll er unserer Meinung nach gerade tun, wie soll er eingreifen? Doch Gott hat so viel mehr Ideen und Möglichkeiten einzugreifen, wie er handeln kann, als dass wir es uns nur vorstellen können. Wir packen Gott so oft in so eine beschränkte Box hinein und beschränken ihn damit auf unsere Sichtweisen. Lassen Sie uns versuchen, Gott aus dieser Box auszupacken, in die wir ihn gesteckt haben, mit unseren Vorstellungen und Ideen, wie Gott eingreifen soll und bitte auch kann. Lassen Sie uns wieder neu überraschen von Gott, größer von ihm zu denken, ihm mehr zu vertrauen, ihm die Autorität wiederzugeben, dass er uns geben darf, aber dass es auch okay ist, wenn er uns etwas nimmt. Nicht wie bei Abraham und Isaak, das ist eine einmalige Aufforderung in der Bibel, aber vielleicht an anderer Stelle. Manchmal aus Gründen, die wir direkt verstehen oder vielleicht auch erst im Rückblick. Manches bleibt auch einfach stehen, ohne dass wir es verstehen können. Und das darf auch sein. Nach all dem, was für ein Gottesbild bleibt bei Ihnen hängen? Ich habe Ihnen von 3 Punkten erzählt, die mir durch diesen Text der Bindung Isaaks deutlich geworden sind. Der erste Punkt war von einem Hier bin ich hin zu einem sich senden lassen und loslaufen. Unabhängig davon, ob ich es verstehe, was Gott von mir will oder nicht. Loszugehen im Gehorsam und im Vertrauen. Gott ruft uns, seine Kinder, gern auch 2-mal hintereinander, dass wir ihn hören und verstehen, dass er uns meint, dass es uns aufhorchen lässt. Dass wir innehalten und bereit sind, okay Gott, ich will tun, was du mir sagst. Und der zweite Punkt, Nachfolge besteht aus Beziehung und Gehorsam, aus Bekommen und Hingeben, aus Nicht-Verstehen und trotz Spannungen vertrauen zu können. Denn Glaube ist nicht nur ein Verstehen können, sondern Glaube ist Vertrauen. Und zuletzt der dritte Punkt mit der Box, Gott ist so groß, dass wir ihn nicht greifen können. Wir können nicht vollständig sagen, wie er ist. Gott handelt oft so anders, als wir es wissen, als wir es erwarten. Aber er liebt es, uns zu begegnen, uns zu überraschen mit Freudenmomenten. Freudenmomenten wie der, als der Engel eingreift und Abraham Isaak losbindet und ihm hilft, von dem Altar wieder herabzusteigen. Freudenmomenten, dass Gott selber den Weg gegangen ist, den wir nicht gehen können. Freudenmomente wie der, als Jesus nach der Kreuzigung 3 Tage später wieder bei den Jüngern steht. Freudenmomente werden manchmal angekündigt und manchmal nicht. Manchmal erwarten wir sie und manchmal nicht. Manchmal glauben wir gar nicht mehr daran, dass sie überhaupt noch kommen. Doch wir dürfen der Verheißung und dem Versprechen Jesu glauben, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unabhängig davon, ob wir unsere Situation gerade verstehen oder nicht. Doch daran dürfen wir glauben und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und der Friede Gottes, der unsere Vorstellungskraft übersteigt, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen.